Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Das Thema, über das wir heute informieren wollen, die verpasste Jahrhundertchance, wie CureVac an Corona scheiterte. Es ist Freitag, der 18. Juni 2021.
Hier ein Hinweis vom Werbepartner Bayer. Im Jahr 2050 werden ca. 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter. Wie kann die Ernährung nachhaltig gesichert werden? Und wie können die Menschen gesund bleiben und auch im Alter ein gutes Leben führen? Bayer leistet mit Innovationen einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Herausforderungen. Interesse an der Zukunft von Gesundheit und Ernährung? Erfahren Sie mehr auf bayer.de/biorevolution.
Die Corona-Pandemie war eine Tragödie und sie ist es vielerorts noch immer. Doch sie scheint nun zu einem Ende zu kommen. Es mag zynisch wirken, aber natürlich kennt auch diese monströse Krise Gewinner und Verlierer. Und natürlich lassen sich auch aus dieser Krise Lehren ableiten. Wir wollen heute den Fall CureVac des deutschen Milliardärs, Unternehmers und Mäzens Dietmar Hopp entschlüsseln. Eine Biotech-Firma, die alle Voraussetzungen hatte, in der Corona-Pandemie die Rolle des Retters zu übernehmen, die aber stattdessen nun als Verlierer dasteht. Wir informieren heute zu folgenden Fragen. Was sind die Lehren aus diesem Scheitern? Und was kann aus der Firma noch werden, an der sich die Bundesrepublik mit immerhin rund 17% beteiligt hat? Ich bin Sven Clausen und diskutiere heute, wie Sie es von uns kennen, mit zwei meiner Kollegen, die dazu recherchiert haben und uns deswegen auf den Stand der Dinge bringen können. Zum einen freue ich mich, dass Dietmar Palan sich heute Zeit nimmt, Reporter des Manager-Magazins und Experte unter anderem für die Pharma- und Biotech-Branche. Guten Morgen, Dietmar.
Moin, Sven.
Und Martin Noe, Chefredakteur des Manager-Magazins. Guten Morgen, Martin.
Hallo, Sven.
Dietmar, dass eine Aktie binnen Minuten um rund 50% abstürzt, kommt nicht alle Tage vor. Bei CureVac war das jetzt der Fall. Der Börsenwert sackte von rund 15 Milliarden Dollar auf weniger als 8 Milliarden ab. Bring uns bitte mal kurz auf den Stand der Dinge. Was ist passiert?
Also CureVac hat am Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA verkündet, dass ihr lange erwarteter Impfstoff eine viel geringere Wirksamkeit hat, als allgemein erwartet worden ist. Die haben die Zahl von 47% genannt. Das ist eine Durchschnittszahl, die beschreibt, über welche Altersgruppen und über welche Erkrankungsprofile, Vorerkrankungen und ähnliches die Gesamtleistung des Wirkstoffs beträgt. Die Konkurrenz hatte Wirkungsgrade zwischen 70% und 80%, das sind ungewöhnlich hohe Wirkungsgrade. Aber mit so einer Zahl fällt man natürlich ab und damit sind die Erwartungen vieler Investoren in das Unternehmen extrem enttäuscht worden und die Handelssysteme haben auf Verkauf geschaltet. Die Aktie ist mehr oder weniger in freien Fall übergegangen.
Jetzt sagt CureVac ja selbst, dieser Wirkungsgrad von 47%, den du genannt hast, der könne noch steigen, weil man noch weitere Daten auswerten will in den kommenden Wochen. Das wird CureVac aber nicht wesentlich helfen, oder?
Na, es wird nicht viel helfen, weil die Auswertung, die getroffen haben, bei einer Patientenzahl von über 100 lag. Am Ende wären 160 oder 180 Kandidaten ausgewertet, die geimpft worden sind und anschließend sich mit dem Virus angesteckt haben. Also mehr oder weniger ist der Großteil der Fälle abgehakt und deswegen wird sich an diesen Daten auch nichts ändern. Also es kann vielleicht ein bisschen nach oben gehen, aber weit über 50% würde ich nicht erwarten.
Und braucht die Welt dann überhaupt noch den CureVac-Impfstoff, sofern er überhaupt zugelassen wird?
Also die Frage ist, mit den Daten wird er nicht zugelassen. Selbst wenn er zugelassen werden würde, wäre die Nachfrage verschwindend gering, weil es einfach bessere Alternativen gibt. Worauf die Hoffnung von CureVac im Moment fußt, ist eine Kooperation mit ihrem Aktionär GlaxoSmithKline. Das ist ein britisches Pharmaunternehmen. Beide Unternehmen entwickeln zusammen einen Impfstoff der zweiten Generation, der sehr viel reagibler sein soll auf die Mutationen des Virus. Das Problem an der Geschichte ist natürlich, dieses Serum wird frühestens im kommenden Jahr zulassungsfähig sein. Es wird frühestens im Herbst an menschlichen Probanden getestet werden.
Wir sprechen ja heute über CureVac nicht nur, weil CureVac für sich genommen allein schon so ein interessanter Fall ist, sondern weil sich daraus etwas lernen lässt. Noch im Sommer 2020, also vor einem Jahr, gab es drei aussichtsreiche Impfstoffentwickler, auf die die Welt geschaut hat. CureVac und BioNTech aus Deutschland sowie Moderna aus den USA. Und wenn wir jetzt nur mal auf die beiden Deutschen gucken, BioNTech und CureVac, da hätte die Entwicklung seit dem vergangenen Sommer kaum unterschiedlicher sein können. BioNTech ist ein Weltstar, CureVac ist ein Lehrstück für eine verpatzte Jahrhundertchance. Und wir wollen mal schauen, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Dietmar.
Ja, also CureVac hat zwar zusammen BioNTech und Moderna angefangen, aber sie sind relativ rasch in Rückstand geraten. Moderna hat etwa noch im März Hilfszusagen von der US-Regierung im Wert von mehreren hundert Millionen Dollar gekriegt. Und auf der anderen Seite waren die aber auch entschiedener und sie waren entschlossener. Moderna hat seinen Impfstoffkandidaten bereits an menschlichen Probanden getestet. Da waren die Ergebnisse der Tierversuche noch nicht da. Und was vermutlich noch viel entscheidender war, BioNTech hat relativ früh sich einen Partner gesucht, der das kann, was ein Biotech-Startup nicht kann, nämlich große Studien entwerfen, große Mengen zu produzieren und diese großen Mengen auch in den Markt zu bringen und zu verteilen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. BioNTech hat relativ rasch eine Kooperation mit einem Pharmagiganten geschlossen und hat das bereits im Sommer oder im Frühjahr vergangenen Jahres gemacht, was CureVac mit GlaxoSmithKline erst 8 oder 9 Monate später gemacht hat. Und deswegen sind die eigentlich auch entscheidend in Rückstand gegangen. Tatsächlich war es aber auch so, dass es eine Reihe von internen Faktoren gab, für die CureVac zum Teil nichts kann, die aber auch zum Teil selbst verschuldet sind. Es fing damit an, dass der Unternehmensgründer Ingmar Hoerr, der sich, nachdem er sich 2018 auf den Aufsichtsratsvorsitzenden zurückgezogen hat, wieder als CEO zurückgekehrt war, nachdem die Pandemie ausgebrochen war und man sich auf den Impfstoff kontrollieren wollte. Aber 5 Tage nachdem er seinen Job wieder an der Spitze von CureVac angetreten ist, hat er eine Gehirnblutung erlitten und ist darauf die kommenden Wochen und Monate ausgefallen. Also ausgerechnet in der entscheidenden Phase, in der die Konkurrenz angefangen hat, davon zu ziehen, musste sich das Unternehmen erstmal neu sortieren. Und der dritte Punkt ist, CureVac hat sich relativ lange mit Vorarbeiten aufgehalten. Die haben angefangen, sich auf Dinge zu konzentrieren, wie die Haltbarkeit und die Transportfähigkeit. Also während Moderna und BioNTech akzeptiert haben, dass man ihr Serum bei minus 70 oder 80 Grad erstmal lagern muss, haben die versucht, an dem Ding so rumzubasteln, dass es eben auf Kühlschranktemperatur lagerbar ist. Und am Ende hat es dazu geführt, dass die Studien viel zu spät angefangen worden sind. Die ersten Probanden sind im Juni geimpft worden, statt im März oder April. Und als BioNTech und Moderna bereits ihre Studienergebnisse hatten und ihre Zulassung hatten, hat CureVac erst angefangen, seine entscheidende klinische Studie in die Wege zu leiten.
Also einerseits Unglück, auf der anderen Seite aber auch falsche Entscheidungen, zu spät sich nach einem Partner umgeschaut, zu falsche oder falsche Schwerpunktsetzung. Martin, jetzt ist ja die Frage, wie konnte es dazu kommen? Und da fangen wir mal ganz oben an bei den Eigentümern, die du sowohl im Fall BioNTech als auch im Fall CureVac kennst, zumindest die maßgeblichen. Über die Strüngmann-Brüder, die BioNTech kontrollieren, haben wir an dieser Stelle schon ausführlich gesprochen. Was unterscheidet Dietmar Hopp, den wichtigsten Geldgeber von CureVac, von den Strüngmanns? Und welche Rolle hat er bei dem, was jetzt bei CureVac passiert ist?
Ja, also erstmal die beiden Teile, also sprich Dietmar Hopp zum einen als CureVac-Finanzier und die Strüngmann-Brüder, die eben BioNTech maßgeblich finanziert haben und heute eben noch 50% an der Firma halten, die schätzen sich eigentlich gegenseitig. Die haben auch früher teilweise in dieselben Biotech-Unternehmen reininvestiert. Allerdings hat sich das inzwischen auch weitgehend gegeben und das hat unter anderem mit der unterschiedlichen Art zu tun, wie man Unternehmen im weitesten Sinne führt als Finanzier. Also unterschiedliche Führungsstile sind das. Bei Thomas Strüngmann ist es, der sich vor allem um Biotech kümmert von den beiden Brüdern, der ist recht straight. Ne? Also der kümmert sich darum, dass das richtige Führungspersonal dran ist. Und bei Dietmar Hopp ist es so, dass er sich da oft auf die Expertise anderer verlässt. In der Tiefe beurteilen können beide Investoren ihre Engagements nicht. Also Dietmar Hopp ist gelernter Ingenieur, ist ja als Mitgründer von SAP natürlich ein IT-Kenner, wie es wahrscheinlich nicht so viele gibt, zumindest in der Altersgruppe. Und der Dietmar Hopp sagt auch, er selbst sei ein Laie. Thomas Strüngmann ist Betriebswirt. Allerdings haben sowohl der Thomas als auch der Andreas Strüngmann früher mit Hexal eine Generika-Firma geleitet, die sie dann recht erfolgreich an Novartis verkauft haben. Sprich, die haben ein super Pharma-Netzwerk. Ja, die kennen Gott und die Welt in der Pharma-Branche. Bei Dietmar Hopp ist das jetzt nicht so. Und die Strüngmanns kennen auch noch sehr viele Wagniskapitalgeber. Sie treffen sich häufig mit denen. Sie machen die Tour bei Professoren, wo ja manchmal die Keimzellen von Startups entstehen. Und der Dietmar Hopp, habe ich den Eindruck, entscheidet oft. Und das sieht man auch, wenn man schaut, wo sein Firmensitz, der Firmensitz seiner Biotech-Unternehmen ist, der entscheidet sich oft auch ein bisschen nach regionalen Erwägungen. Da wohnt ja in Heidelberg und Tübingen ist jetzt nicht direkt neben Heidelberg, wo CureVac liegt, aber auch nicht so weit weg. Und so ist man, ja, sozusagen, ist eigentlich ganz nett einerseits, andererseits nicht direkt aus dem Lehrbuch eines Wagniskapitalgebers.
Stimmt, aber wenn man die richtigen Leute hat, dann kann das ja auch passen. Also ein Investor oder Aufsichtsratschef muss ja nicht tief in den Details unbedingt stecken. Dafür hat er im Idealfall seine Leute, die sich dann auskennen. Die muss er halt richtig auswählen. Im Fall von CureVac ist es der Gründer Ingmar Hörm, der überhaupt diese mRNA-Technologie, wenn man so will, ja, entdeckt hat. Dietmar, wie hat Dietmar Hopp das gemacht? Wie hat er dafür gesorgt, die richtigen oder die falschen Leute CureVac führen zu lassen?
Also, Martin hat es ja schon gesagt, Dietmar Hopp sagt selber, dass er ein Laie in der Beziehung ist und das ist auch überhaupt kein Problem. Aber für den Fall braucht er eben Experten, also die ganz, ganz tief in der wissenschaftlichen Materie drinstecken und gleichzeitiges Handwerk beherrschen, wie man Unternehmen möglichst schnell und auch tatsächlich möglichst nachhaltig nach vorne bringen kann. Das Problem ist, dass Hopp und sein Majordomus, der Friedrich von Bohlen, der für ihn die ganzen Biotech-Investment, die er gemacht hat, auch betreut und die auch aussucht, am Ende den Ingmar Hörr zu lange an der Spitze des Unternehmens gelassen haben. Hörr ist zwar ein ausgezeichneter Forscher, aber als Manager spielt er halt nicht in der gleichen Liga wie als Wissenschaftler. Und das muss er im Prinzip auch nicht, aber er muss um die Grenzen seines Unternehmens wissen und er muss den Punkt erkennen, an dem es eben nicht mehr alleine geht und an dem das Unternehmen einen Partner braucht. Und dieser Punkt war in der Vergangenheit eben nicht die Stärke von Ingmar Hörr. Und das hätte nämlich bedeutet, dass er einen Teil der Gewinne mit einem potenziellen Partner hätte teilen müssen. Es hätte bedeutet, Kontrolle abzugeben. Aber im Prinzip hat Hörr CureVac in dem Glauben aufgebaut und geführt, dass das Unternehmen seine Technologie am Ende im Alleingang durchsetzen kann. Und deshalb ist CureVac beim Impfstoffrennen auch ohne Entwicklungspartner gestartet und hat auf diese Weise wertvolle Zeit verloren.
Martin, wie siehst du das?
Ja, völlig klar, so wie Dietmar schildert, stimmt. Es gibt immer mal Einzelfälle, wo herausragende Wissenschaftler auch dann Top-Manager werden. Gibt's natürlich, also fällt einem natürlich dann erstmal Werner von Siemens ein, der ja nicht nur Siemens und Halske hieß es damals, gemeinsam mit einem anderen gegründet hat im 19. Jahrhundert, sondern der durch seine Erfindung überhaupt die Elektrotechnik als solche im 19. Jahrhundert ja als Technologie überhaupt verankert hat. Und ja, jetzt um noch einen weiteren zu nennen, aus der jüngeren Geschichte, Jürgen Hambrecht, BASF-Chef, sehr erfolgreicher viele Jahre, der war als Chemiker, als er angefangen hat, so talentiert, dass er etliche Patente, ich glaube, bis heute hält. Allerdings empfiehlt sich einfach meistens, sagen wir mal, andere Leute zu nehmen, so wie Google es zum Beispiel gemacht hat. Brin und Page, die haben sich damals Eric Schmidt geholt, einen relativ bekannten Vorstand, der bei vielen Unternehmen im Valley und darüber hinaus als IT-Fachmann eben Unternehmen geführt hat. Und Eric Schmidt hat halt sozusagen den Google-Gründern gezeigt, wie Unternehmensmanagement funktioniert. Und irgendwann haben sie, ist er dann ins Board gewechselt und sie haben einen Nachfolger gesucht und funktioniert super. Natürlich weiß das eigentlich auch Dietmar Hopp, dass es so geht. Ist er natürlich ein hochintelligenter Mann. Die Frage ist, auf wen man sich verlässt. Ja? Und Dietmar hat ja vorher den Majordomus, hat er ihn betitelt, Friedrich von Bohlen und Halbach erwähnt. Ist ja, wie der Name schon nahelegt, aus der Krupp-Familie. Allerdings hat er heute mit ThyssenKrupp jetzt nichts mehr zu tun, in dem Sinne, dass er noch Anteile halten würde. Aber trotzdem große Historie in der Familie. Der war früher selbst auch ein relativ auffälliger Biotech-Investor und Unternehmensführer. Wenn sich vielleicht die Leute noch erinnern, Lion Bioscience, Unternehmen des neuen Marktes, Bioinformatikfirma, die hat er gegründet und dann auch ziemlich nach oben gebracht. Nur irgendwann ging es dann rasant abwärts, oder Dietmar?
Ja, es ging ziemlich schnell abwärts und das hat er mit vielen seiner Leidensgenossen am neuen Markt gemeinsam. Also er hat große Ankündigungen gemacht, er wollte Lion Bioscience als eine Art SAP der Biotech-Industrie aufbauen und ist damit auch ziemlich durchgestartet. Die Bewertung war damals ziemlich hoch, aber das Unternehmen hat einfach nicht gehalten, was es versprochen hat. Und die Geschichte hat sich dann später wiederholt, als er sich als Investor versucht hat. 2005 hat er CureVac entdeckt und hat Herr kennengelernt. Und das war, bevor er überhaupt auf Hopp getroffen ist. Und als Hopp ihn dann engagiert hat, seine gesamten Biotech-Investments zu leiten, zu managen, zu entwickeln, hat er auch CureVac in das Hopp-Portfolio mit eingebracht. Und wenn man sich anschaut, dass die Gebrüder Strüngmann und Hopp etwa zur gleichen Zeit ihre Beteiligungsgesellschaften aufgebaut haben oder damit begonnen haben, dann fällt halt natürlich auf, dass die Gebrüder Strüngmann deutlich erfolgreicher waren, als es Hopp war. Und das hat zum Teil auch mit von Bohlen zu tun, der eine etwas unorthodoxere Strategie im Sinne des Venture Capital Managements gefahren hat, der immer relativ stark auf visionäre Themen gesetzt hat, auf Themen, die bahnbrechend sind, also bahnbrechende medizinische Entwicklungen, bahnbrechende Krebsbehandlungen, die quasi marktumwälzend gewesen wären. Das war ähnlich wie mit Lion Bioscience. Und am Ende hat er damit zwei empfindliche Bruchlandungen hingelegt. Viele oder manche mögen sich an GPC Biotech oder an Vilex erinnern. Das waren Unternehmen, die auf einem Krebsmedikament aufgebaut waren und die dann, als dieser Wirkstoffkandidat gescheitert ist, auch im Nichts verschwunden sind. Die sind heute noch als Restbestände im Biotech-Portfolio von Bohlen, im Biotech-Portfolio von Hopp drin. Nur fristen die da mehr oder weniger ein Gnadenbrot.
Okay, dann fragt man sich jetzt natürlich, Potenzial ist ja irgendwie da bei CureVac, aber an vielen Stellen einfach die falsche Abbiegung genommen. Wer soll es denn jetzt richten?
Also im Prinzip ist das der Nachfolger von Ingmar Hörr, der heißt Franz-Werner Haas. Das ist ein Typ, der relativ lange im Unternehmen ist. Das ist ein ruhiger, gelassener und eigentlich auch ein kompetenter Typ. Der hat es tatsächlich geschafft, das Unternehmen auf solide finanzielle Basis zu stellen. Er hat das Unternehmen an die Börse gebracht. Jetzt wird es sein Job sein, die Kooperation, die er mit Glaxo hat, voranzutreiben. Er wird versuchen müssen, diesen Impfstoff der nächsten Generation möglichst schnell in den Markt zu kriegen, weil ansonsten ist es vorbei. Je weiter die Pandemie fortschreitet, je mehr die Konkurrenten produzieren können, desto geringer sind eigentlich die Erfolgsaussichten von CureVac.
Warum CureVac ein Lehrstück der tragischen bis negativen Art ist, das haben wir jetzt besprochen. Vielleicht kann es ja auch noch in der zweiten Hälfte eins der positiven Art werden. Kommt ja manchmal vor, interessiert einen auch als Steuerzahler, um mal die Karte zu ziehen. Die Bundesrepublik ist ja mit 17% beteiligt. Was kann denn aus CureVac noch werden, Dietmar?
Also wenn es stimmt, was die Analysten sagen, dann wird der Großteil der Pandemiegewinne also in den Jahren bis 2025 anfallen. Und wenn alles gut läuft, also wenn der Impfstoff der zweiten Generation früh bis Mitte des Jahres 2022 auf den Markt kommen, dann kann das Unternehmen tatsächlich noch eine Menge Impfstoffe verkaufen. Und mit diesen Umsätzen, die Gewinne werden natürlich ein bisschen geringer sein, weil die Margen in den Ländern, in denen der Impfstoff dann verkauft werden kann, die sind geringer. Man wird mit Organisationen zusammenarbeiten müssen, die Rabatte haben wollen, weil sie in Entwicklungsländer und einkommensschwache Länder importieren will. Das wird alles ein bisschen viel weniger sein, als man sich ursprünglich erwartet haben. Aber trotzdem, mit den Umsätzen, die dann noch kommen und den Gewinnen, die dann noch kommen, kann CureVac seine Zukunftsprojekte finanzieren. Und die liegen, wie bei BioNTech und bei Moderna auch, in der Krebstherapie. Wie gesagt, es wird sich allerdings in einem deutlich kleineren Rahmen abspielen, als sie sich ursprünglich gewünscht haben. Und den Vorsprung, den die Konkurrenz jetzt hat, den wird CureVac nie wieder aufholen können.
Martin?
Ja, ist ja tatsächlich so, dass die Impfstoffe künftig in aller Voraussicht nach noch wichtiger werden, als sie waren in den Jahren vor Covid-19. In den Jahren vor Covid-19 hat sich ja von den großen Pharmafirmen kaum jemand interessiert dafür, weil das Geschäft einfach, geschäftlich ist es nicht so attraktiv gewesen, um es mal so zu sagen. Und jetzt ist es so, die Weltgesundheitsorganisation, aber auch andere erwarten ja, dass die Pandemien leider zunehmen werden in den kommenden Jahren. Also sprich, ein Impfstoffentwickler wie CureVac oder BioNTech hat da Potenzial, auch wenn das natürlich immer die für die Unternehmen positive Kehrseite eine sehr negative Sache ist, ja, bei rein mal unternehmensmäßig betrachtet. Das ist der eine Punkt. Ich glaube allerdings, dass CureVac nach allem, was wir bisher wissen, tatsächlich eine total personelle Überarbeitung auch braucht. Ja, da sind ja ganz viele Menschen im Vorstand, die da sehr lange schon sind. Und das hat jetzt einfach nicht funktioniert. Ist ein bisschen Pech dabei gewesen, aber ich würde mal sagen, nicht nur und nicht vor allem, sondern Dietmar hat es ja erzählt, woran es lag. Mich hat das erinnert, und das ist so ein bisschen, sagen wir mal, hat eine positive, mögliche positive Wendung an Merck, das deutsche Pharmaunternehmen Merck, Pharmachemieunternehmen. Die hatten so um 2010 rum wirklich, also macht echt eine schlechte Phase, ist quasi alles schiefgegangen. Also am schlimmsten war eine Sache, ein Multiple Sklerose-Medikament, was sie auf den Markt bringen wollten und eben in der Entwicklung weit waren. Und dann die Zulassung, das Medikament hieß Clatribin, die Zulassung ging dann schief. Das lag letztlich daran, das haben sie analysiert intern, dass das Studiendesign, ähnlich wie bei CureVac, einfach nicht gut war. Das ist so mal unter professionellen Gesichtspunkten. Was hat Merck gemacht? Pharmachef rausgeschmissen, Entwicklungschef rausgeschmissen, Forschungschef rausgeschmissen, alles neu gemacht. Und Merck ist ja inzwischen wieder eine Top-Firma geworden, hat sehr viel Erfolg gehabt. Weiß nicht, ob CureVac den langen Atem hat und die Konsequenz, die man dazu auch zeigen muss. Aber das ist, weil man ja Grundlagen hat, schon eine Chance. Übrigens ist Clatribin unter einem anderen Namen inzwischen zugelassen mit dem neuen Studiendesign. Also es gibt Hoffnung.
Ich merke schon, du möchtest mit einer positiven Note ins Wochenende, bei aller Tragik, die diese Pandemie hat und bei allem Leid, ist es ja so, dass immerhin man gemerkt hat, dass es hier in Deutschland eine Biotech-Szene und Branche gibt, die aktiv ist und Potenzial hat. Dietmar, kann man sagen, dass das der Durchbruch war in den vergangenen Jahren? Das merkt man ja meistens daran, dass es mehr Geld gibt und mehr Talente in die Branche stürmen.
Ja, also ich glaube schon, dass die Pandemie sowas wie ein Weckruf war, sowohl für die Politik als auch für die Aktionäre und die Investoren. Und wenn man sagen kann, dass dieser Virus irgendetwas Gutes hatte, dann war es wohl der sichtbare Nachweis, wie hoch die Qualität der Grundlagenforschung in Deutschland eigentlich ist und welche Chancen sich hierzulande auch bieten können. Und ich glaube fest daran, dass es in den kommenden Jahren auch deutlich mehr Kapital für die deutsche Biotech-Industrie geben wird. Und ich glaube, dass sowohl die staatliche Seite als auch die Investorenseite da eine sehr viel größere Rolle spielen werden als in der Vergangenheit.
Martin, du bist heute so positiv gestimmt. Ich schätze mal, du widersprichst nicht.
Absolut. Wer würde Dietmar widersprechen wollen? Ich will nur mal anfügen, dass das auch dringend notwendig ist, dass Wagniskapital nach Deutschland fließt für den Biotech-Bereich, weil eine totale Ausnahmesituation. Letztlich haben drei Leute, Thomas, Andreas Strüngmann und Dietmar Hopp, mehr oder minder die gesamte Biotech-Branche in Deutschland in den letzten 10, 15 Jahren überhaupt am Leben gehalten. Und jetzt, abgesehen davon, dass selbst die Finanzmittel von Milliardären erschöpft sind, irgendwann ist es ja auch so, dass die beide schon jenseits der 70 sind, also beide Investorengruppen und die Kinder, soweit wir das wissen, jetzt nicht so ein tiefes Interesse an Biotech-Investitionen haben. Sprich, da muss Wagniskapital rein, die Profis müssen übernehmen.
Martin, vielen Dank.
Ja, gerne.
Dietmar, vielen Dank.
Ja, bitte, bitte.
Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr über die Hintergründe der verpatzten Jahrhundertchance von CureVac und den Lehren daraus wissen wollen oder generell an exklusiven Informationen zu den wichtigsten Trends der Wirtschaft interessiert sind, empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes und mehr noch ein Abo des Manager Magazins. Sie finden sämtliche Angebote auf unserer Website. Es ist wirklich nicht zu übersehen. Oben rechts, kleiner Tipp. Dietmar Palan, Martin Noé und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Sommerwochenende.